Wisst ihr, was mich am meisten so begeistert, wenn ich jetzt an die Apostelgeschichte denke? Dass das immer noch stattfindet. Es gibt immer noch diese Jesusbewegung. Und der Gamaliel, von dem wir letztes Mal gehört haben, der hat ja den Weisen Rat gegeben. Dem Hohen Rat hat gesagt, tut's nichts, lasst die, wenn das nicht von Gott ist, dann wird es aufhören von selber. Ja? Und wenn es von Gott ist, können wir nichts dagegen unternehmen. Und so ist es. Seit 2000 Jahren gibt es das. Und es ist immer noch so, dass Jesus durch seine Gemeinde lebt. Und darum seid ihr da. Jesus lebt. Und er wirkt. Und das hat mich halt einfach so angesprochen, dass das nur immer ist und dass das auch eine Hoffnung ist in einer Zeit, in der es so wenig Optimismus gibt. Also wenn man so schaut, alle reden von Krise. Ja? Es gibt Krisen dort und da und alles ist schlecht. Und es stimmt, es ist nicht alles in Ordnung, ganz sicher. Es gibt wirklich viele Probleme. Aber wir haben eine Hoffnung, die ist begründet in der Vergangenheit, nämlich in dem, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Das war die Predigt immer. Gell? Jesus ist gestorben und auferstanden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes und die in die Zukunft geht, nämlich er kommt wieder. Und zwischendrin stehen wir und zwischendrin passiert was. Wenn das Christentum statisch wäre, wo nichts mehr passiert, dann ist es eine Ideologie. Aber wenn es lebendig ist, wo was sich verändert, wo sich was in unseren Herzen verändert, dann ist es wirklich ein Glaube. Und das wünsche ich mir für uns, dass sich was verändert, dass wir wirklich Zuversicht haben. Und jetzt scheint die Sonne auch noch dazu und das passt gut. Okay, das ist mir so spontan eingefallen. Wir sind jetzt im Ende vom ersten Teil von der Apostelgeschichte, nämlich im Kapitel 6, 1 bis 7. Das sind 7 kurze Verse. Das ist mal ganz gut, dass das halt nur ein kurzer Text ist. Und ist auch ein eher bekannter Text und ist, glaube ich, nicht so problematisch wie das letzte Mal, gell? Weil das war ja wirklich schwierig mit Ananias und Sapphira für mich. Das war vor 2 Wochen. Das war nicht so einfach, darüber was zu sagen. Heute sind wir in Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Die Gemeinde ist immer noch am Anfang. Die Urgemeinde ist immer noch in der ersten Phase. Und sie sind wo? Nur in Jerusalem. Es kommen zwar Leute von auswärts dazu, das lesen wir ja auch da, aber sie waren immer noch in Jerusalem, sie waren auch immer noch im Tempel, im jüdischen Tempel, haben sie sich versammelt und sie hatten ein Hauptmerkmal. Jetzt geht das nicht, wir sind geschaltet. Jetzt ist wieder geschaltet, gut. Ein Hauptmerkmal, Einmütigkeit. Das kommt immer wieder vor. Das kommt vor ganz am Anfang im Kapitel 2, sie waren einmütig im Tempel, ja, und sie blieben in der Lehre der Apostel und so weiter. Dieses Wort einmütig heißt, sie waren zusammen, sie haben sich auf eine Sache konzentriert und sie haben untereinander keine Probleme gehabt am Anfang. Ja, also diese Einmütigkeit ist so wirklich ein Ausdruck dessen, dass sie Liebe, Gemeinschaft und ein Ziel gehabt haben. Und das ist kommt mehrmals vor bis zum jetzigen Text. Und es ist eigentlich die Folge dessen, was Jesus vorausgesagt hat. Oder was Jesus von seinem Vater erbeten hat, muss ich eigentlich sagen. Im hohepriesterlichen Gebet im Johannes 17 bittet nämlich Jesus für seine Jünger und für die, die durch die Jünger gläubig werden, ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie alle in uns in uns, in der Dreieinigkeit Gottes, eins sein. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und wir merken, diese Einheit, von der, für die Jesus betet bei seinem Vater und die er in der Einheit, die er mit Gott selber bildet, als Vorbild hinstellt, ja, diese Einheit ist das Hauptmerkmal der Christen. Und da können wir ja gleich einmal ehrlich sein, wie schaut es denn da heute aus? Und schauen wir nicht jetzt unbedingt auf die anderen Kirchen, sondern schauen wir mal in uns hinein, in unsere Gemeinde. Ist das auch ein besonderes Merkmal, ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir Einheit haben, dass sie alle eins sind? In dieser Zeit hat es aber schon deutliche Anfechtungen gegeben. Die Gemeinde wurde angefeindet von außen. Und sie haben dann, könnt ihr euch vielleicht erinnern, wie sie ins Gebet gegangen sind und dann gesagt haben, warum toben die Völker und warum erheben sich die Könige und Fürsten der Erde gegen den Gesalbten des Herrn, das war nämlich Jesus. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und dann nennen sie das auch namentlich, dass der Herodes, der Pontius Pilatus und die Heiden und die Völker Israels, die Stämme Israels, sich gegen Jesus auflehnen. Und sie haben das miterlebt, weil sie ja Jünger von Jesus waren. Das hat Jesus auch vorhergesagt. Das ist nichts Besonderes. Es wird euch auch treffen. Und dann hat es die Verhaftung gegeben. Zwei von ihnen, der Petrus und der Johannes, sind verhaftet worden, dann sind sie wieder befreit worden auf wunderbare Weise, das haben wir auch gehört. Das ist ja sagenhaft gewesen, nicht? Wie sie plötzlich weg waren aus dem Gefängnis und predigen wieder, bedroht worden und so. Also Druck von außen, die Gemeinde bekommt Druck von außen. Was passiert, wenn auf eine abgeschlossene Materie Druck von außen kommt? Dann drückt sie zusammen in sich, ja, und das ist gut. Dann wird Einheit entsteht dann, ja. Wenn wir von außen Druck haben, dann entsteht Einheit. Gut, das war positiv, obwohl der Druck von außen nicht angenehm ist. Und so erleben wir das auch manchmal, wenn die Gemeinde angefochten wird von außen, dann gibt es einen inneren Zusammenschluss. Aber, und der Teufel ist sehr, sehr gefinkelt, der macht es umgekehrt. Der macht die Anfechtung auch von innen nach außen. Ja? Und davon haben wir vor 2 Wochen das erste Mal gehört. In der Gemeinde ist Heuchelei entstanden. Unehrlichkeit, Betrug. So tun als ob. Ja? Heucheln ist so tun als ob. Und die Quelle dieser Anfechtung von innen war der Teufel. Ananias, sagt Petrus zu dem Mann, den es betroffen hat, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Und darauf fängt es jetzt von innen an, vom Herzen. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns und es betrifft auch die Gemeinde. Alles, was von innen kommt, führt Druck nach außen, ja? Das will das zerstreuen, auseinanderbringen, zerstören. Wenn es plötzlich passiert, gibt es Explosion. Ja? Wenn es langsam passiert, gibt es Sprünge, Entzweiungen. Und es geht, bröselt alles auseinander. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, da ist ein fester Körper und innen drinnen ist etwas, was sich ausdehnt. Zum Beispiel im Winter das Eis. Ja? Wenn ein Eis in einem Felsklumpen drin ist und es beginnt dann wieder zu tauen, dann dehnt sich das ein bisschen aus und dann springt es, dann zerbröselt es. Darum werden unsere Straßen kaputt. Ja? Aber so wird auch die Gemeinde kaputt, wenn innen drinnen der Feind es schafft, aus dem Herzen heraus Dinge zu machen, die Uneinigkeit bringen. Genau das Gegenteil von dem, was das Erkennungsmerkmal war. Die Einheit wird zerstört von innen. Und das sind die Anfechtungen, die von innen entstanden sind. Wir müssen uns klar sein, dass die Anfechtungen von außen und die Anfechtungen von innen normal sind. Weil Jesus hat es uns gesagt. Erstens hat er gesagt, sie haben mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Ja? Und zweitens wissen wir, dass der Teufel herumgeht. Der Petrus schreibt es in seinem Brief wie ein brüllender Löwe. Manchmal ist er aber auch still, dass man gar nicht hört. Ja? Das ist vielleicht sogar gefährlicher noch. Und er sucht, uns zu verschlingen. Er versucht es von innen auch. Ja? Widersteht ihm. Ich will damit sagen, es ist von Anfang an klar, dass die Gemeinde angefochten ist von außen, was nicht immer negativ sich auswirkt auf das Zusammenhalten, aber gefährlicher noch ist es von innen. Und von innen kommt es zu den Zerbröselungen, dass es auseinanderbricht und dass es Spaltungen gibt. Und wir erleben das auch heute noch, und das ist 2000 Jahre Kirchengeschichte, immer wieder. Und es ist in jeder Gemeinde, das ist sogar in jeder Familie, wo der Herr an und für sich was angefangen hat und der Feind versucht, von innen heraus das wieder zu zerstören. In diesem Spannungsfeld leben wir und das müssen wir uns klar sein. Trotzdem, 2000 Jahre sind vergangen und es ist überwunden. Es gibt es immer noch. Also ich möchte das Positive herausstreichen. Jesus ist Sieger und er kommt zum Ziel. Wir lesen jetzt nach der langen Einleitung die nächste Herausforderung. Apostelgeschichte 6, 1 bis 6. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, wunderbar, es gab wieder Wachstum, in diesen Tagen entstand ein Murren unter den Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Die Rede gefiel der ganzen Menge und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wir kommen also wieder zu einem Problem, das von innen kommt. Was war das Problem? Wachstum. Das ist ein gutes Problem. Wenn eine Gemeinde wächst, dann gibt es auch Probleme. Schön, wenn eine Gemeinde wächst, aber wir müssen uns klar sein, dass dann neue Herausforderungen kommen. Ich wünsche mir, dass wir Gemeindewachstum haben, ich wünsche mir aber nicht unbedingt, dass wir Probleme haben, aber das ist normal. Wenn mehr Leute sind, muss man mehr miteinander regeln. Ja? Also Wachstum bringt Probleme und das Problem war ein Verteilungsproblem. Ihr könnt euch erinnern, sie hatten alles gemeinsam. Sie haben ihre materiellen Güter geteilt und haben damit Leute, die bedürftig waren, versorgt. Und das waren hauptsächlich die Witwen. Witwen wurden damals ja eigentlich, das hat keine Pensionsversicherung gegeben, keine Sozialsysteme. Witwen mussten von Verwandten, Freunden versorgt werden, weil sie haben keinen Ernährer mehr gehabt. Damals waren die Frauen auch nicht berufstätig. Ja? Also Witwen waren Versorgungsfälle. Und jetzt hat es viele Witwen oder einige Witwen gegeben. Naja, wenn das 3.000 und 4.000 und 5.000 Leute gläubig geworden sind, dann hat es natürlich viele Witwen gegeben. Und dann muss das jetzt irgendwie verteilt werden. Und da sind Dinge passiert, die nicht in Ordnung waren. Zumindest hat es den Einschein gehabt, dass es zwei Lager gibt. In der Gemeinde damals schon zwei Lager. Die einen werden hier als Hellenisten bezeichnet. Das sind Juden, in diesem Fall jetzt Juden-Christen, also bekehrte Juden, zum Christen und bekehrte Juden, die aber aus griechischem Hintergrund kommen, die auch Griechisch sprechen. Und das andere sind Hebräer, Juden, die zum Christentum gefunden worden sind, die aber in der hebräischen Kultur leben. Und wie haben die gesprochen? Aramäisch, weil Jesus hat auch Aramäisch gesprochen. Jetzt waren das vielleicht die besseren Christen, weil die haben so gesprochen wie Jesus. Die waren ja eigentlich näher dran, oder? Wir wissen es nicht, was die Spannungen verursacht hat. Aber es scheint doch so zu sein, dass es schon damals einen Art ethnischen Konflikt gegeben hat. Warum? Verschiedene Sprache, verschiedene Kultur, verschiedene Kleidung, Kopftuch oder nicht Kopftuch, Griechisch oder Aramäisch reden, Hände oben oder unten beim Beten. Es gibt viele Möglichkeiten, ich weiß es nicht, wir wissen es ja nicht. Aber es hat Unterschiede gegeben, auch in der damaligen Gemeinde schon. Und vielleicht waren die einen wirklich scheinbar näher dran, weil sie die gleiche Sprache sprachen wie Jesus. Die Bibel ist in Griechisch geschrieben, das Neue Testament, ja, aber Jesus hat Aramäisch gesprochen und gepredigt. Das ist vielleicht uns auch nicht so ganz bewusst, ja. Also es entstand eine komische Stimmung. Es ist irgendwas passiert. Wenn sowas passiert, wozu kommt es dann? Wenn eine Spannung in einer Gruppe entsteht, dann beginnt Murren. Murren, das ist, ich habe das griechische Wort gefällt mir so, Gogysmos. Das klingt schon so, da wird gemurrt. Ja? Da wird hinten herum geredet. Hast du gehört? Der hat das bekommen und ich nicht. Eine Sauerei. Wogegen richtet sich Murren meistens, wenn gemurrt wird? Wogegen wird gemurrt? Eigentlich immer gegen einen Vorgesetzten oder gegen die Obrigkeit. Ja? Im Alten Testament, das gleiche Wort in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, wurde verwendet, wenn das Volk gegen Mose und Aaron murrte. Und das haben sie oft gemacht. Ne? Sie murrten, weil sie nichts zum Essen gehabt haben in der Wüste. Sie murrten, weil ihnen das Manna nicht geschmeckt hat. Sie murrten, weil sie kein Wasser bekommen haben. Sie haben gemurrt, 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 40 Jahre lang. Und Gott hat sie immer wieder müssen beruhigen und dem Mose den Rücken stärken. Also den Mose bewundere ich, der hat Murren sein ganzes Leben lang ausgehalten. Aber viele Menschen halten das nicht aus. Und habt ihr schon mal gedacht, wenn wir gegen irgendjemanden dort oben murren, was das auch für den bedeutet? Wogegen murren wir heute? Ist sehr verbreitet. Ich glaube, Murren ist extrem verbreitet, überhaupt, glaube ich, menschlich, ja. Aber es ist bei uns momentan ganz stark verbreitet. Wir murren gegen die Obrigkeit, gegen die Politiker. Wir murren gegen unsere Chefs. Wir murren gegen unsere Nachbarn. Wir murren gegen unsere Männer und Frauen. Wir murren gegen die Ältesten. Wir murren gegen alles. Manchmal, also übrigens, ich möchte dazu sagen, es ist richtig, dass wir kritisch sind. Ja? Also es ist schon gut, dass man auch Dinge richtig beurteilt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, haben wir letztes Mal oder vorletztes Mal gehört. Also das ist richtig, aber der zivile Ungehorsam, der gute zivile Ungehorsam ist in der letzten Zeit meines Erachtens falsch interpretiert worden. Ja? Also das ist ein Ausdruck von falschem Individualismus und von fehlgeleiteten und egozentrischen Einstellungen. Das Murren der letzten Jahre, das im Volk sich breit gemacht hat, ist ein Murren um des Murrens willen. Ich begehre einfach auf, weil ich anders sein möchte. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich glaube, das kommt auch in der Gemeinde vor. Das kommt auch, ja, wir müssen erkennen, dass das auch eine Taktik des Feindes ist. Murren ist keine positive Eigenschaft. Das sage ich jetzt einfach mal so. Kritisch sein, ja, aber murren nicht. Und Murren in der Gemeinde ist eine große, große Gefahr. Unzufriedenheit und Misstrauen breiten sich diffus aus wie ein Krebsgeschwür. Wenn wir murren und es anderen weitersagen und da weitersagen und so weiter, dann entsteht etwas, was wirklich ein Geschwür ist, das eine Krankheit ist, das das Leben zerstört. Ein bösartiges Geschwür. Und das merkt man nicht immer gleich. Denkt einmal drüber nach. Bitte, denke ich nach, denkt jeder von uns nach, wann er das letzte Mal über jemanden in der Gemeinde innerlich gemurrt hat. Nur immer in der Gemeinde, ja. Und dann beten wir persönlich, wenn es notwendig ist, kann man es auch klären mit dem oder derjenigen, aber wichtig ist, dass das Murren muss, beginnt im Herzen und es muss mit Gott im Herzen bereinigt werden. Jetzt bin ich ein bisschen vielleicht vom Text weggekommen, jetzt zurück zum Text. Das Murren hat ja einen Grund gehabt und der Grund war schon ein Fehler. Es hat eine gute Sache gegeben, nämlich man möchte die Armen versorgen, aber sie wurde unvollkommen gemacht und wird zur Quelle zur Quelle von Unzufriedenheit und von Unreinigkeit. Eine gute Sache, schlecht gemacht. Man kennt das Lied, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ne? Wir machen, vieles ist gut gemeint, aber wir machen es schlecht. Und deshalb ist das Murren nicht die richtige Antwort drauf, sondern wir müssen eine Lösung finden. Und ich finde, dass das die Lösung hier ein Muster ist, wie man eigentlich richtig vorgeht. Das ist ganz, und darum steht das so ausführlich in der Bibel. Ich finde, die Bibel ist so praktisch und es ist nicht nur für die Kirche, für die Gemeinde wichtig, das wäre im Leben genauso wichtig. In Firmen kannst du es genauso verwenden, überall. Das Problem hängt mit der Diakonie zusammen, mit der Bedienung, mit der Hilfe, die angeboten worden ist und wir wollen das später dann noch einmal kurz besprechen, aber es ist eine gute Sache, die schlecht gemacht worden ist. Und deshalb entsteht Murren. Murren ist schlecht, aber die Ursache ist auch nicht gut. Und darum müssen wir uns jetzt überlegen, was machen wir? Die Lösung. Die Apostel, als erstes erkennen sie ihren Auftrag und ihre Priorität. Die 12 riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir Gottes Wort vernachlässigen und dafür uns um das Essen kümmern. Bitte, wir kommen noch drauf. Das ist keine Frage der Wertigkeit, sondern es ist die Frage dessen, was ist mein Job, was ist meine Aufgabe. Sie erkennen ihren persönlichen Auftrag, ihre persönliche Priorität. Und sie rufen deshalb die gesamte Gemeinde, das war damals anscheinend noch möglich mit 5.000, 8.000, weiß nicht, wie viele Leute es waren, ob alle gekommen sind, weiß ich nicht, aber es kommen sehr viele zusammen und sie sagen das allen. Und jetzt finde ich, die Vorgangsweise ist gut, ne? Finde ich wirklich vorbildlich. So seht euch nun, Brüder, nach 7 Männern von euch um, die von guten Zeugnis, voll Geistes und Weisheit sind, dass wir sie über diese Aufgabe setzen wollen. Sie delegieren. Die Apostel sagen, wir schaffen das nicht. Wir haben eine gute Sache schlecht gemacht. Es ist deshalb Uneinigkeit entstanden. Das Hauptmerkmal der Christen ist dadurch gestört worden. Deshalb, wir brauchen eine Lösung. Und diese Lösung ist, wir geben es aus der Hand. Wir machen es nicht mehr selber, sondern wir suchen uns Leute, die das machen sollen. Ah, nein, nicht wir suchen die Leute. Ihr sucht die Leute. Sie delegieren das, geben es aus der Hand und die neuen Verantwortungsträger und sollen gewisse Voraussetzungen erfüllen, das sagen sie auch. Also die sollen einen guten Leumund haben, also sie sollen anerkannt sein, sie sollen eine geistliche Reife haben und Weisheit. Ja, also später dann, Paulus schreibt noch längere Voraussetzungen für Mitarbeiter in der Gemeinde, aber das ist einmal einfach die Basis, ja. Das soll so sein. Bitte sucht ihr euch diese Leute. Sucht ihr diese aus. Sie haben es nicht selber bestimmt. Das ist interessant, oder? Sieht es? Und wie das jetzt passiert ist, das wissen wir nicht genau. Es ist auch nicht beschrieben, wie die Wahl war. Aber sie sagen, sucht ihr diese Leute aus. Und sie konzentrieren sich auf das, was sie zu tun haben, was ihre Aufgabe ist. Und das ist jetzt interessant. Sie sagen jetzt, wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Es kommt hier, glaube ich, das, so wie ich es jetzt verstanden habe, das erste Mal noch dazu, dass ihr Dienst auch und ganz besonders das Gebet ist. Nicht nur die Verkündigung und die Lehre und die Heilungen, sondern sie sollen auch, sie sollen beten. Und das ist ganz wichtig, dass die Leiter, in diesem Fall die Apostel, genau gewusst haben, was ist unsere Verantwortung. Und das sollen wir tun und das andere delegieren wir. Das geben wir Menschen, die dafür befähigt sind. Es geht um Dienen. Und jetzt komme ich nochmal auf dieses Wort zurück, Diakonie, und frage, wenn wir das so jetzt im Kopf haben, ja, die Diakonie und die Diakonen und dann da sind die Apostel und dann gibt es Evangelisten und dann gibt es Menschen, die verschiedene Gaben haben und so weiter. Und irgendwie haben wir unbewusst oder bewusst eine Hierarchie. Und ich möchte sagen, vom Wort her sagen die Apostel, sie dienen im Gebet und im Wort und die anderen dienen bei den Tischen. Aber beides ist Dienen. Und ich möchte es wirklich herausstreichen, dass es kein Dienst ist der wichtigere, sondern es gehört zusammen. Es muss ein Ganzes draus werden und es dient alles zur Erbauung der Gemeinde und zur Ehre des Herrn. Das ultimative Vorbild für Diener ist Jesus. Er hat gesagt, ihr nennt mich Herr, und ich bin es auch, aber ich habe euch gedient und so dient einander. Er hat uns, nein, ja, auch uns, aber er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen aufs Niedrigste gedient, ja. Und so ist es unser Vorbild. Und der Dienst, wie immer er jetzt ausschaut, ist eine Aufgabe des Jüngers Jesu. Und jeder von euch, der da sitzt und ein Jünger Jesu sein möchte, ist auch ein Diener. Ganz egal, wie der Dienst jetzt ausschaut. Jeder Jünger soll im Dienen mit eingebunden sein. Es geht darum, dass wir ein Vorrecht haben, an dem Reich Gottes mitzubauen. Und es soll nach der Berufung und der Begabung geschehen. So wie Gott dich berufen und begabt hat. Und es gibt keine Wertigkeit. Es ist nicht besser, hier zu stehen, als dort hinten an der Technik zu sitzen oder als am Mittwoch die Klo zu putzen, zum Beispiel. Das ist keine Wertigkeit. Aber du musst deinen Dienst, deine Stelle in der Gemeinde finden. Was ist deine Aufgabe? Es geht nicht um die Hierarchie, aber es geht um die Dienstbereitschaft. Wo diene ich? Wie diene ich? Dienen verbindet. Wenn ich mitdiene, dann bin ich in einem Verband. Ja, dann, wenn ich einem anderen Menschen diene, dann habe ich schon eine Beziehung mit dem. Wenn ich dem die Füße wasche oder die Wunden verbinde oder zum Essen füttere, ja, in der Pflege oder was immer, dann habe ich dann gehe ich eine Verbindung ein, ja, habe ich Kontakt. Wenn ich mit jemand anderem gemeinsam etwas tue, einen Dienst mache, dann entsteht Verbindung. Dienerschaft, Identifikation, das ist mein Werk, das ist meine Gemeinde, wo ich mitarbeite, wo ich mitdiene. Dienen schafft Identifikation, ich gehöre dazu. Und noch was möchte ich sagen, Dienen schafft Persönlichkeiten. Wenn du dienst, wirst du geformt. Weil beim Dienen gibt es Möglichkeiten des Abnützens der Ecken. Ja? Wenn du, man könnte auch sagen, wenn ich diene, dann stärke ich meine Dienmuskel. Ja? Wenn ich eine Arbeit verbringe, wenn es jetzt wirklich eine körperliche Arbeit ist, dann ist es ein Training. Ja? Und wenn es eine geistliche Arbeit ist, dann ist es ein geistliches Training. Also es formt mich in meiner Persönlichkeit. Dienen wir? Seid ihr bereit mitzudienen? Und wir kommen zum Schluss, das ist eigentlich eine gewaltige Aussage. Das Wort Gottes wuchs. Die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und damit endet der erste Abschnitt der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist in 6 Teilen und jedes Mal am Ende eines dieser Teile steht, es wuchs das Wort oder die Gemeinde. Und hier ist der erste Abschnitt fertig. Von dort weg entsteht eine neue Situation und die Gemeinde wird zerstreut, damit sie in die Umgebung wirkt. Also dann beginnt die geografische Ausbreitung. Aber der Druck wird stärker. Und es kommen die ersten Märtyrer. Und das sieht man dann in allen diesen Abschnitten, dass auch geografische Veränderungen stattfinden, wenn diese Einschnitte beschrieben werden, die wir hier gerade gesehen haben. Das Wort Gottes wuchs. Das Wort wuchs. Wenn das Wort in meinem Herzen wächst, da muss erst einmal Platz haben. Ja? Es muss Platz haben. Wenn ich eine Pflanze setze und Gott hat in dein Herz etwas hineingesetzt, dann muss das wachsen können, dann muss ich das Unkraut oder die Konkurrenzvegetation wegbringen. Ja? Ich habe im Wald kleine Bäumchen gesetzt. Ja? Ich bin nach 3 Monaten dort wieder hin. Das waren Eichen. Die habe ich fast nicht mehr gefunden. Wir haben ja einen Stipfel daneben hingegeben, aber da wächst rundherum anderes Zeug und dieser dünne einzelne Trieb, der ist ja verkümmert, wenn ich nicht das, was rundherum an Gras und Brombeeren und Himbeeren und so weiter wächst, das muss ich wegdrücken, damit das überwachsen kann. Das Wort Gottes muss auch in dir und mir Raum kriegen, es darf wachsen, aber es wächst und es führt dazu, dass geistliches, inneres Wachstum und äußeres Wachstum in der Gemeinde statt. Es kommen Leute zum Glauben. Wir müssen die Pflanzen hinausbringen, wir müssen das Wort unter die Menschen bringen und dann wächst es. Es gibt noch mehr Bekehrungen und das ganz Interessante ist, es steht hier extra erwähnt, eine große Menge von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Also auch die Experten sind jetzt plötzlich überzeugt, dass Jesus der Herr ist. Was können wir lernen? Und so komme ich jetzt zum Schluss. Anfechtungen sind normal. Anfechtungen von außen und von innen sind normal. Bitte lasst euch nicht dadurch erschüttern, weil Jesus hat gesagt, habt keine Angst, es wird schwierig werden, aber ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Lasst euch nicht erschüttern, Anfechtungen sind normal. Auch Streiterei, auch Uneinigkeit, auch Murren, ist vorangekündigt, wird es geben und hat es immer gegeben und wird es geben. Aber eine gute Leiterschaft kann das überwinden, indem sie die eigenen Prioritäten erkennt. Das ist jetzt wichtig für alle, die in Verantwortung stehen und jeder steht in irgendeiner, irgendwo in der Verantwortung, möchte ich sagen, ja. Gute Leiterschaft bindet die Gemeinde in die Lösungsfindung mit ein. Gute Leiterschaft delegiert, lässt los, ist nicht einfach, sage ich euch. Loslassen ist nicht einfach. Jemand anderen was machen lassen, was man glaubt, was man selber glaubt, besser zu können. Setzt Vertrauen in andere. Gute Leiterschaft setzt Vertrauen in andere. Hat nicht immer, man wird er das wohl richtig machen. Ich muss ihm genau auf die Finger schauen, dass er ja nichts falsch macht. Und jetzt noch einmal und ganz wichtig, bitte alle Dienste in der Gemeinde haben den gleichen Wert. Sie sind nicht gleich, aber sie haben den gleichen Wert. Ja? Und wenn ein Dienst nicht erfüllt wird, wenn es auch nur der unscheinbare Dienst ist, es fehlt was. Ja? Alle Dienste sind gleichwertig und sollen der Berufung und den Gaben gerecht werden. Und die Berufung ist verschieden und die Gaben sind verschieden. Und hüten wir uns davor, erstens zu vergleichen und zweitens, wir müssen Dinge zu machen, die nicht unsere Berufung sind. Nochmal, dienen, mit dienen verbindet. Dienen schafft Identifikation. Dienen formt Persönlichkeiten. Diese Diakonenwahl, wie es in vielen Bibelübersetzungen steht, ich weiß gar nicht, ob das steht das Wort Diakonen nicht drin, es steht nur Diakonie drinnen, sie dienen. Aber gedient haben sowohl die Apostel als auch die 7 Männer, die dann berufen worden sind und manche davon, von denen wissen wir dann später, die werden noch erwähnt, der Philippus und der Stephanus. Stephanus war der erste Märtyrer, kommt gleich im nächsten Kapitel. Und Philippus war ein außergewöhnlicher Evangelist, den Gott ganz wunderbar einsetzen hat können. Ja. Also die haben auch andere Dienste dann übernommen. Von den anderen hören wir nichts in der Bibel. Aber diese Männer, ob das die Diakonen sind, von denen Paulus später redet in seinen Briefen, das sei dahingestellt. Aber sie waren Männer, die sich von Gott einsetzen ließen und die Gemeinde auf irgendeine Weise, ist auch nicht festgelegt, wie ausgewählt hat, für die Lösung eines Problems. Und wir werden auch Probleme haben und haben sie auch immer wieder. Gehen wir sie hoffentlich in dieser Weise an, wie es damals passiert ist. Und dann wird die Gemeinde und das Wort Gottes wirklich wachsen. Dienen verbindet, dienen schafft Identifikation und formt Persönlichkeiten. Das vielleicht merkt ihr euch das, man wird sehr motiviert.